Daily. Interview.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Dr. Manuel Nothelfer ist bei uns zu Gast, der Gründer von Wellstar Health Tech. Und das ist ein Unternehmen aus München, das schon mal hier zu Gast war. Also Manuel war schon mal hier zu Gast vor einem halben Jahr ungefähr. Da haben wir über die letzte Finanzierungsrunde gesprochen. Jetzt reden wir über eine 40 Millionen Dollar Runde. Unter anderem beteiligt haben sich der Pharma-Riese Dermapharm als Lead-Investor, aber auch die Bestandsinvestoren HV Capital und Seven Ventures haben wieder mitgemacht. Und wir reden über den Gesundheitsmarkt und da über einen sehr speziellen Bereich, der so ein bisschen unangenehm ist, wenn man darüber sprechen muss. Wir reden über Intimgesundheit, über Haarausfall, über psychische Belastungen und so weiter und so fort. Aber wir reden vor allem über die Lösung, die Wellstar seinen Kunden anbietet. Und ich finde die Lösung wirklich sehr plausibel. Von daher, ja, ist ein unangenehmes Thema, aber Manuel hat dazu wirklich sehr, sehr viele coole Punkte mitgebracht. Hört euch das mal an. Ich wollte noch kurz hinweisen auf das Gespräch vorhin, falls euch das entgangen sein sollte. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Paul Becker, der CEO und Co-Founder von Recap. Und da haben wir über eine Finanzierungsrunde, über eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von sage und schreibe 100 Millionen Euro gesprochen. Also ihr seht schon, da scheint etwas zu entstehen, was wirklich groß werden kann. Und das hängt mit dem Modell zusammen, denn Recap ist eine Finanzierungsplattform. Dort können sich Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen, also zum Beispiel Software-as-a-Service-Unternehmen, 50% oder bis zu 50% ihrer jährlichen Umsätze vorauszahlen zu lassen. Also das heißt, dieses ganze Thema Annual Recurring Revenue, ARR, wird dort vorfinanziert. Ist ein sehr spannender Ansatz, schwappt gerade rüber aus den USA und ja, scheinbar hat Recap da den richtigen Schlüssel gefunden, das richtige Timing und das richtige Team. Auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch, ziemlich ausführlich, aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch das nochmal anzuhören. Das wie gesagt um 13 Uhr, einfach ein bisschen zurückscrollen, dann findet ihr uns schon. Und jetzt genug der Vorrede, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Dr. Manuel Nothelfer, der Founder von Wellstar Health Tech.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von
Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Neues Jahr, neuer Jahresabschluss und wieder beginnt die Suche nach fehlenden Belegen. Geht es euch auch so? Mit Moss macht ihr es in diesem Jahr von Anfang an richtig. Alle Mitarbeiter bezahlen notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten von Moss und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Schon ist alles im System. Probiert es aus und nutzt Moss mit dem Gutscheincode INSIDER 2 Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
Jetzt zu Gast
Dr. Manuel Nothelfer, Founder von Wellstar Health Tech.
Also ich freue mich sehr, Dr. Manuel Nothelfer ist hier von der Wellstar Group. Hallo Manuel.
Hallo Jan, freut mich.
Ja, freut mich auch sehr und ich sag mal, welcome back. Du warst ja schon mal hier und da haben wir schon über eure 40 Millionen Dollar Runde damals gesprochen. Ist glaube ich gerade erst ein halbes Jahr her, ne?
Richtig, genau. Wir haben im Sommer letzten Jahres, Mai, Juni, die Series B abgeschlossen und haben jetzt gerade noch einen Top-Up gemacht zum Jahresende, richtig, ja.
Genau, dieses Top-Up, da sprechen wir gleich auch im Detail drüber, weil das ist so ein kleines Ausrufezeichen, finde ich nochmal, für euer Modell auch und du hast mir auch im Vorfeld schon gesagt, was ihr jetzt vielleicht auch Spannendes plant, aber bevor wir da einsteigen, lass uns noch mal kurz für die dich damals nicht gehört haben, mal kurz beschreiben, was die Wellstar Group macht.
Ja, also wir sind ein integrierter Healthcare-Player. Das heißt, wir kombinieren verschiedene Wertschöpfungsstufen im Rahmen der Gesundheitsanwendung. Also Arzt, das Rezept, also die Diagnose, dann eigentlich die Elektrifizierung des Rezepts und dann immer auch das Fulfillment auf der Medikamentenseite mit dem anschließenden Treatment Success Survey, also wo die Patienten weiter begleiten den Behandlungserfolg. Dabei sind wir initial gestartet mit sogenannten, ich nenne es mal eher lifestyle-nahen Gesundheitsthemen, die eben nicht von den Krankenversicherungen bezahlt werden, um dieses ganze System auch ans Leben zu bringen und zu sehen, wie es funktioniert. Bei den Männern fokussieren wir uns hier auf Intimgesundheitsthemen und bei den Damen auch auf Sexualgesundheitsthemen wie eben Geburtenkontrolle, also sprich Birth Control, andere Verhütungsthemen etc., als auch Mentalgesundheitsthemen, die eher so im Stigma-Bereich sind, Stichwort Burnout, Depression. In dem Umfeld. Und wenn man Lifestyle noch ein bisschen weiterfasst, was ja eigentlich stärker Lifestyle ist, ist ein Haarausfallthema, wo halt bei vielen Personen nicht klar ist, ist das eigentlich eine medizinische Indikation oder hört das bei Koffeinshampoo auf? Und da klären wir halt auch auf, dass es da eben doch Möglichkeiten gibt, die durch Behandlung zu stoppen, anders als es eben durch, ich sag mal, andere Wettbewerber heute in den Drogeriemärkten suggeriert wird.
Du sagst gerade stigmatisiert, das ist ja, also die gesamte Themenpalette, die du gerade angesprochen hast, sind ja wirklich so Themen, die man eher hinter vorgehaltener Hand eigentlich bespricht. Ne? Wie läuft denn der Umgang eurer Patienten mit euch? Wie schwierig ist das für die, mit euch Kontakt aufzunehmen und was können die von euch erwarten?
Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, da ist nämlich der große Mehrwert in der Digitalisierung der verschiedenen Wertschöpfungsstufen hier, dass eben der Zugang zu Ärzten sehr, sehr leicht gemacht wird. Also muss ich vorstellen, in der alten Welt ist es ja so, ich muss mich erstmal stark überwinden zu sagen, ich habe ein Problem und ich mache jetzt einen Termin beim Arzt. Dann gehe ich zu meinem Allgemeinarzt, sitze im Wartezimmer, komme dann da rein und sage zum Arzt, das ist mein Problem. Sagt, ja, kann ich verstehen, aber du musst eigentlich zum Facharzt. Und dann habe ich das gleiche nochmal, muss mich wieder überwinden zum Facharzt und dann bekomme ich eine Medikamentenlösung als Beispiel, als Rezept, gehe zur Apotheke, muss mich wieder exposen mit dem Rezept, das ich über die Theke schiebe und sage, ich hätte gerne das Medikament und dann sind im Regelfall dann auch die Personen, die in der Apotheke arbeiten, dann auch nicht nur verständnisvoll, häufig schon, aber auch nicht nur. Insofern, jedes Mal ist das für den Nutzer, für den Patienten halt eine massive Exposure, eine Hürde, das zu gehen. Wir können jetzt in der Form dem Patienten natürlich viel, es ist eine relative Anonymität, ne? Da ist kein direkter Kontakt, wie man ihn eben in der Offline-Welt kennt, sodass das Ganze ein bisschen abstrakter sich anfühlt und das Exposure dadurch geringer wird für den Patienten und auf der anderen Seite eben reibungslos funktioniert, also sehr einfach, sehr convenient, eigentlich von zu Hause, von der Diagnose, vom Rezept bis eben zur Lieferung des Medikaments und auch der anschließenden Weiterbehandlung. Ja. Insofern sprechen wir die Patienten auch auf einer sehr hohen Ebene an, zu sagen, hey, wir kennen dein Problem, du bist nicht alleine, das sind wir. Also wir reden immer von wir. Das ist ja ein Massenphänomen, das sind Massenphänomene und nichts, was jetzt nur die einzelne Person zufällig betrifft.
Und diese drei Schritte, die du gerade genannt hast, also erstmal Allgemeinarzt, dann Facharzt und dann Apotheke, das ist quasi auch der gesamte Bereich, den ihr komplett mit abdeckt oder seid ihr nur der Facharzt dazwischen?
Ja, im Endeffekt verkürzen wir die Stufe, ne? Dadurch, dass wir ja indikationsspezifisch, also das ist immer das Thema, wir sind ja kein Allgemeiner, sagen, hey, komm mit irgendeinem Thema zu uns, sondern wir sagen konkret, wir sind der Spezialist hierfür. Damit kürzen wir die Strecke ab, dass du eben nicht den Arzt wechseln hast, sondern genau diese holistische Behandlung vorweg mit dem Themenfeld, in dem Fall zum Beispiel Intimgesundheit, um den Patienten dort zu beraten. Insofern verkürzen wir da den Prozess, genau.
Und nehmen wir mal Haarausfall als Beispiel. Das ist ja dann doch wahrscheinlich nicht ganz einfach, da aus der Ferne telemedizinseitig eine Diagnose abgeben zu können. Wie funktioniert sowas dann?
Ja, also erstmal wichtig, dass ich habe mir die Prozesse ja nicht, die telemedizinischen Prozesse nicht ausgedacht. Ich bin selber ja vom Hintergrund kein Arzt. Ja. Sondern was wir von vornherein gemacht haben, ist, wir haben uns ein sehr exponiertes Medical Board aufgesetzt. Ja, das besteht aus den führenden Köpfen der jeweiligen Indikationen. Also wir haben zum Beispiel den Professor Dr. Abeck, um jetzt mal bei der Dermatologie zu bleiben, mit Haarausfall. Das ist einer der führenden Hautärzte in Deutschland. Wir sitzen in München und der berät zum Beispiel die Bayerische Staatskanzlei im Rahmen der Leitlinienkommission zu, wie macht man eigentlich dermatologische Behandlung. Dieser Person in Verbindung mit vielen weiteren Ärzten, Medical Board, hat eigentlich definiert, wie müsste eine telemedizinische Behandlung aussehen, damit man das nach medizinischen Standards, die in Deutschland gelten, auch diagnostizieren kann. Und in dem Fall ist zum Beispiel eine Fotodiagnose relevant. Man macht verschiedene Bilder von einem Haarausfall, um zu sehen, ist der fleckig, ist der an gewissen Positionen. Wenn der fleckige Haarausfall deutet zum Beispiel eher darauf hin, dass es eine schlimmere Krankheit wäre, versus das ist der klassische Haarausfall mit dem kreisrunden, vorne die Denkerecken, wie man so schön sagt, ja, dass man da halt ansetzen kann. Und darüber hinaus gibt es halt weitere Fragen, die dort gestellt werden, die eben ein Arzt dir auch in einem Face-to-Face Gespräch stellen würde, die dort immer aufgenommen werden.
Und dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Es ist eine Erweiterung der Finanzierungsrunde. Ne? Das ist ja schon mal ganz interessant. Wieso macht man eine Erweiterung? Ich hatte das jetzt gerade mit Moss das Gespräch schon mal. Das scheint so ein bisschen en vogue zu sein.
Ja, en vogue kann ich jetzt gar nicht sagen, weil man orientiert sich ja nicht wirklich immer an Dritten, wie das gerade stattfindet, sondern eher so ein bisschen daran, was haben wir eigentlich gerade für Opportunitäten, die wir damals auf dem Schirm hatten? Wo stehen wir da gerade? Und ergibt sich was Neues, was jetzt irgendwie eine neue Runde rechtfertigt? Oder sind wir eine Situation zu sagen, Mensch, es macht eigentlich total Sinn, jetzt gerade da noch einen Schritt weiter zu gehen, bevor man eigentlich in eine konkrete neue Runde eigentlich startet. Und wir haben jetzt eine Rundenerweiterung gemacht mit dem Ziel, dass wir jener zu dem, was wir damals schon announced hatten, also Stichwort erst in Richtung weitere Zielgruppen, Frauen, in dem Fall Frauengesundheit, als eben auch der Blick über die deutschen Grenzen hinaus zu tun, aus einem organischen Wachstum heraus, haben wir uns jetzt auch zum Ziel gesetzt zu sagen, hey, wir unterstützen das gerne, mit anorganischem Wachstum zu sagen, es macht durchaus Sinn in diesem Markt, sei es einerseits zielgruppenspezifisch, sei es andererseits Wertschöpfungsvertiefung, uns eigentlich zu ergänzen. Und darauf zielt dann eigentlich diese Erweiterung ab, dass wir das da auch nutzen können für das Thema.
17,5 Millionen Euro habe ich hier stehen. Welche Art von Unternehmen kann man damit akquirieren? Also das ist natürlich viel Geld, aber zeitgleich dann auch nicht unendlich viel Geld. Ne? Das heißt, ihr zielt schon da auf kleinere Spezialanbieter, ja?
Genau, das ist wirklich konkret. Ich meine, wir können erstmal das Thema nehmen, junge Frauen als Beispiel, ne, die jetzt das Thema Birth Control in dem Thema aktiv sind. Was gibt's denn da für ergänzende Produkte, wo wir sagen, hey, die können wir natürlich alles irgendwie selber machen, aber wir kaufen damit vielleicht spezifisches Know-how, auch ganz konkretes, leidenschaftliche Gründer mit hinzu, die in einem größeren Kontext, weil wir schon das ganze Operating System der Ärzte, der Apotheken, der Rezeptlandschaft, der Anbindung der Offline-Apotheker und Co., dass wir das ja schon im Setting haben. Insofern können wir das ja viel weiter hebeln. Und so gibt es dann auch mit Sicherheit eine Cash-Komponente, aber auf der anderen Seite bestimmt auch eine andere Möglichkeit, also das eben durch einen Share-Deal auch ein Stück weit zu untermauern. Aber das ist jetzt ein bisschen weitgehend vielleicht, das ist ja offen. Wir sind ja offen für die verschiedenen Modelle, aber haben damit auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten da, dann noch vielleicht schneller zu wachsen, als wir es eh schon vorhaben.
Und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, also wo seht ihr euch da vielleicht so perspektivisch oder ist das jetzt erstmal, ich weiß nicht, Deutschland oder Dachraum erstmal so als Kernmarkt, wo ihr sagt, erstmal da hier vielleicht eine führende Position einnehmen?
Also Deutschland ist mit Sicherheit erstmal das Ziel, dass wir in Deutschland nachhaltig unsere führende Rolle hier manifestieren. Also es gibt jetzt keinen Player, der jetzt annähernd in der Größe ist. Und der nächste Schritt wäre eigentlich dann zu sagen, wir gehen ins EU-Ausland vor dem Hintergrund, dass unser komplettes unternehmerisches Setup ist so aufgesetzt, dass wir im Rahmen der EU-Regulatorik unser Geschäftsmodell ausweiten können. Da haben wir auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber anderen Playern, die vielleicht auch innerhalb Europa sitzen, aber eben nicht innerhalb der EU. Insofern schauen wir dann auf andere Länder, in denen eben regulatorisch das Setting Telemedizin in Verbindung mit Medikamentenversand erlaubt ist und da wollen wir reinwachsen. Also bitte verzeih, wenn ich jetzt nicht konkret Länder nenne, ich will da keine Leute zu schlau machen, aber ist immer damit, glaube ich, wird klar, in welche Richtung es geht.
Ich hatte den Florian Semler hier gerade zu Gast, den Gründer von Formal Skin und das ist ja so ein bisschen euer Space wahrscheinlich auch, ne? Aber mit einem anderen Ansatz. Die haben auch eine Telemedizin-Komponente mit dran, aber eigentlich wollen die eher in den, wenn ich es richtig verstanden habe, in den Direct-to-Consumer-Bereich, wo sie so ein Subscription-Modell für personalisierte, ja zum Beispiel Hautpflege oder sowas oder vielleicht auch Medikamente dementsprechend dann irgendwie anbieten möchten. Trefft ihr euch irgendwo an einem Punkt? Also seid ihr irgendwo Wettbewerber oder eher seid ihr komplementär und könnt euch ergänzen?
Also erstmal, ich habe großen Respekt davor, was der Florian mit dem Team da gemacht hat.
Ihr kennt euch,
also
ja?
Auch Glückwunsch. Wir kennen uns, ja. Also auch Glückwunsch zu der Runde, habe ich ihm auch persönlich schon gratuliert. Auf jeden Fall. Also und natürlich haben wir Überlappungen, aber wir sind jetzt zum Beispiel in diesem Derma-Umfeld, in dem Thema, wo er jetzt konkret sich darauf fokussiert mit Skin und Akne und Co., da sind wir aktuell nicht aktiv. Insofern würde ich sagen, grundsätzlich sind die Modelle da ein Stück weit ähnlich, aber da ist eine andere Indikation und auch für ein anderer USP, ne, wo er darauf abzielt. Wenn ich jetzt eben genannt habe, wo wir herkommen, dann ist das mit Sicherheit insofern ein bisschen anders. Ich glaube, von der Grundhypothese, welche regulatorischen Entitäten sind notwendig, um so ein Modell leben zu lassen. Ich glaube, da ist dann wiederum sehr nah beieinander.
Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, darüber gesprochen hatten, also HV Capital ist ja bei euch mit drin. Ich hatte mit Jan Mitschaika auch kurz im letzten Podcast mal kurz über euch gesprochen. Aber was ich total interessant fand, bei euch ist ja auch Seven Ventures irgendwann eingestellt. Gestiegen. Seid ihr schon im TV-Umfeld?
Ja, wir sind schon recht lange im TV-Umfeld.
Ah, ja.
Hatten wir, glaube ich, im letzten Interview auch schon mal gehabt.
Da bin ich nicht mehr ganz sicher,
sorry. Ja, alles gut, alles gut. Also weil wir halt sagen, das sind halt Charme-Stigma-Themen, ne? Merken wir halt, oder ist die These gewesen initial, es gibt eine große Versorgungslücke. Es gibt einen Großteil der Bevölkerung, der hat eigentlich diese Indikation, lässt sich aber heute nicht behandeln. Wie kommst du an diese Person ran? Eben nicht durch Google Seher, sondern du musst eigentlich die relativ weit früh zu Hause, Stichwort Upper Funnel, eigentlich abholen. Das haben wir früh mit Social Media, mit TV auch eben auch getestet und gesehen, dass TV für uns extrem gut funktioniert hat. Ja, also wenn ich jetzt an meine vorherigen Stationen denke, ist TV nirgendwo so effizient gewesen, wie es jetzt aktuell bei uns bei Wellster ist. Insofern haben wir dann für uns klar, es macht total Sinn, dass wir den Kanal für uns erschließen und auch nachhaltig verfügbar machen, jenseits von der reinen On-Demand-Cash-Buchung. Und eben mit dem Team, mit dem Florian Hirschberger und auch dem Christopher Halbig, haben wir da einen super Partner gefunden und dann eben auch Seven Ventures letztes Jahr in diese Series B mit aufgenommen.
Ich hatte jetzt gar nicht geschaut.
Können, ehrlicherweise.
Ja, was sind denn deine vorherigen Stationen gewesen? Hatte ich jetzt gar nicht geschaut, weil wenn du sagst, du vergleichst es mit deinen vorherigen, das heißt, du hast schon TV-Erfahrung gesammelt vorher, ja?
Ja, genau. Also damals mit betreut.de haben wir das im kleineren Maße gemacht und mit care.com dann auch im Ausland in anderen Ländern. Ich war bei Augsmann, die damals Geschäftsführer. Mit dem Raphael Ion und den Kollegen, da haben wir ganz viel TV gemacht. Ne? Also das war auch das Thema Aufklärung, Kredite ohne Bank, welche Möglichkeiten gibt es da? Und das war halt ein endliches Thema.
Ja, ich hätte jetzt bei Wellster fast gedacht, dass das Thema Content für euch, also irgendwie Content-Marketing am relevantesten sein müsste, ne? Oder?
Genau, Native Advertising als Beispiel, wo du halt viel Aufklärung leisten kannst, bevor du in konkreten, konkreten Anbahnungsprozessen kommst. Absolut. Und das geht in die Richtung, ne? Social, Native, TV ist viel Aufklärung. Es gibt Lösungen, von denen du bislang nichts wusstest. Weniger, da ist jemand konkret schon in der Aktion, ich suche jetzt nach dem und dem, als wow, das gibt's endlich. Ja, und darum war den Nutzer eigentlich ab.
Ja, weil damit verbunden nämlich die Frage vielleicht nochmal kurz, eure Marke, wie wichtig ist denn Markenbildung für euch? Weil ich hätte jetzt fast gesagt, dass die Problemlösung fast entkoppelt werden kann von der starken Marke, oder braucht ihr hier die Marke?
Ja, ich glaube, am Ende ist es sowas, also ich glaube, die Marke ist extrem wichtig sogar in dem Fall, weil sonst wird's beliebig. Du willst ja nachher einen Zugang haben, wo du den Patienten deutlich mehr Wert bietest, als nur konkret für die eine Lösung. Soll heißen, wenn ein Patient, ich nenne es mal das Thema Intimgesundheit hat, dann ist das im Regelfall ein Symptom einer tieferliegenden Ursache. Die kann dann kardiovaskulär sein oder auch mental etc. Und du willst den Patienten eigentlich darüber hinaus eine nachhaltige, holistische Behandlung angedeihen und darüber eigentlich ein Ökosystem aufbauen, um ihnen immer weiter zu helfen. Und das bauen wir auf und dazu bauen wir eigentlich die Marke langfristig, damit eben der Patient auch in diesem Kosmos sich immer wiederfindet. Und er weiß, wenn es um Themen geht, die in diesem Kosmos liegen, weiß er, dass Spring, in dem Fall für die Männergesundheit ist es Spring, für Damen ist es Summer, dass man sich dort wiederfindet.
Ja, Spring und Summer, das wusste ich auch nicht, ja, ist ja cool. Auch total logisch, ist nur ein bisschen die Frage, wann beginnt halt quasi dieser Markenaufbau? Beginnt der nach dem ersten Kontakt oder schon davor? Ne? Das ist so, ist wahrscheinlich von den Kosten her, von dem Investment auch ein sehr großer Unterschied.
Ja, in der Tat. Also wir fangen wieder relativ früh an. Stichwort, was wir eben gesagt haben, TV ist auch immer ein Stück Invest in Marke und auch in Markenbindung im Nachgang, ne, dass man eben auch diesen Wiedererkennungseffekt hat und die Kunden sich einfach wohlfühlen. Stichwort NPS spielt eine der größten Rollen, dass man in diesem Ökosystem eben die passenden Lösungen immer wieder findet.
Und wie gesagt, jetzt hatte ich gerade mit Ante Spittberger von Moss gesprochen und diese Modelle sind oder die Analogien sind wirklich sehr ähnlich. Also mit dem hatte ich auch vor einem halben Jahr gesprochen über eine Weiterung der Series A, die dann entsprechend vorher war und habe mit ihm jetzt gerade über eine Series B gesprochen. Ist das bei euch auch so die Taktung? Würdest du denken, dass das jetzt quasi so die Ramp-Up-Phase für die nächste Runde in einem halben Jahr ist?
Also wir sind da relativ offen, um das mal so zu sagen, passend zu dem, wie der Markt gerade reagiert und wie schnell wir auch wenn ich jetzt sage, auch anorganisches Wachstum spielt eine Rolle, da kann sich ja viel tun.
Genau.
Und dementsprechend kann dann auch viel passieren. Ist das jetzt konkret in der Planung? Nee, wir haben jetzt gerade genug Cash, dass wir sagen, wir können eigentlich noch viel länger an den nächsten Phasen Unternehmens bauen und eigentlich die Wertschöpfung erweitern, dass das jetzt nicht eine kurzfristige Notwendigkeit ist. Gleichzeitig, natürlich, wenn wir sehen, da gibt es Opportunitäten, dann würden wir das auf jeden Fall, ich will es nicht wie soll ich sagen, also wir würden auf jeden Fall berücksichtigen, dass das eine Option für uns wäre. Aber das ist jetzt nicht konkret in der Planung.
Und vielleicht aber anders als jetzt mal vielleicht so ein Telemedizinanbieter wie Krü oder sowas, die jetzt wahrscheinlich total stark von Corona auch, partizipiert haben, soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber denen hat es bestimmt irgendwie, zugespielt. Ist es bei euch ja wahrscheinlich eher so, euer Modell ist fast losgelöst davon, weil ihr eben diese Stigmatisierung als Problem löst, ja, und das wahrscheinlich dann auch, selbst wenn Corona dann irgendwann weg ist, bleiben dürfte, ne?
Das würde ich genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Also ich glaube, unser Thema, was wir adressieren, das ist keine Adaption grundsätzlich von offline zu online, sondern kommt aus einer anderen Ursache. Gleichzeitig natürlich hilft der Move in Richtung Telemedizin, der generell in der Gesellschaft gerade stattfindet und natürlich durch Corona befeuert wird, auch unser Modell. Würden wir in der Form wachsen, wie wir heute wachsen, ohne diesen Trend? Wahrscheinlich nicht ganz so schnell, aber ich glaube, er wäre ähnlich schnell. Haben wir irgendwelche, also sehen wir in unserem Wachstum irgendwelche Dellen aufgrund von, dann kam Corona und dann sind alle online gegangen, dann hatten wir wieder Lockdown weg und alle gingen wieder offline zum Arzt. Das sehen wir in der Form nicht. Und ich glaube, das sieht man auf der anderen Seite aber bei den großen Telemedizinanbietern, dass da eher solche Wellen zumindest mal zu erkennen sind.
Ja, bei denen sieht man die Wellen. Man sieht auch, glaube ich, bei dem Interesse von Investoren ein bisschen die Wellen und man vielleicht damit verbunden auch das Thema Regulatorik. Spielt das bei euch eine große Rolle, würdest du sagen? Also, oder ist das einfach, seid ihr anders aufgestellt als die Telemedizinanbieter wie Krü und so weiter, die, glaube ich, sehr stark von der Regulatorik abhängen. Ne?
Also wir sind stark von der Rheumatik abhängig, eben weil wir diese verschiedenen Elemente verbinden. Mhm. Arztärztliche Behandlung online oder digital, dann die E-Rezeptlösung als auch das Fulfillment auf der verschreibungspflichtigen Medikamentenseite durch Apotheken. Allerdings würde ich sagen, weniger als in Krü und Co., weil wir heute in diesen Themenfeldern, deswegen hatte ich sie eben Lifestyle genannt, und Lifestyle spiegelt dann eher das Thema Out-of-Pocket. Weil die Krankenversicherungen diese Medikamente oder diese Behandlungen in der Form nicht eins zu eins bezahlen. Mhm. Sprich, unsere Patienten zahlen das Ganze selbst und damit hast du in der Regulatorik, zumindest Richtung der gesetzlichen Krankenversicherung, einen großen Vorteil. Weil mit denen muss ich mich nicht auseinandersetzen im ersten Schritt, sondern vielleicht dann perspektivisch, wenn wir sagen, wir erweitern gewisse Indikationen. Also ich mache das Beispiel mal bei Birth Control. Bis 22 ist das Ganze erstattbar durch die Krankenversicherung, Stand heute, und ab 22 nicht. Also unsere Zielgruppe ist dann heute nicht die jungen Damen, sondern eher die sich schon entschieden haben, ne, die schon lange durch das Thema durch sind, also durch die initialen Behandlungen durch sind und kommen dann erst in die digitale Verschreibung. Versus bei Männern ist das anderes. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ein klassischer Telemedizinanbieter, wenn er in Deutschland Fuß fassen will, dann muss er eine Erstattbarkeit sicherstellen, weil der geneigte Patient nicht bereit ist, out of pocket zu bezahlen für eine normale Behandlung. Versus Scham-Stigma-Themen, der eher eine Zahlungsbereitschaft hat. Hm.
Ihr sitzt in München, ne? Wie ist denn der Arbeitsmarkt in München? Sucht ihr Mitarbeiter gerade oder?
Arbeitsmarkt, das ist glaube ich, wir suchen Mitarbeiter. Wir haben auch jetzt im letzten halben Jahr knapp 40 Mitarbeiter eingestellt, suchen weiter, müssen natürlich auch viel verdauen auf der Strecke. Aha. Also wir sind jetzt, glaube ich, knapp 70 Mitarbeiter an der Stelle.
40 eingestellt, wow, ja.
Also im letzten halben Jahr, also ja. Jetzt über Zeit immer mehr und jetzt dieses Jahr geht es ein bisschen weiter oder immer weiter und auch in beliebigen Stellen. Und wenn ich jetzt sagen würde, der Arbeitsmarkt in München, ich weiß nicht, ob er besser oder schlechter ist als in Berlin, aber es ist überall schwierig, Leute zu bekommen. Ja, also gerade IT, ich glaube, das ist das, was alle, glaube ich, auch sagen würden, ist es schwierig. Im Marketingbereich ist es auch sehr, sehr schwer aktuell. Wo es dann eher für uns gut passt, ist, wenn es halt so spezifische Rollen geht, die wir brauchen, wie eben Mediziner oder Supply Chain für den Healthcare-Bereich. Das ist dann weniger durch digitale Geschäftsmodelle ansonsten blockiert, als es dann eher so ein starkes branchenspezifisches Wissen ist und branchenspezifische Profile.
Aber ihr habt ja zumindest auch einen sehr, sag mal, konkreten Purpose, finde ich. Ne? Das heißt, da findet man wahrscheinlich auch bestimmte Leute, die aber sagen, ich finde das toll, was ihr macht und deswegen möchte ich gerne Teil vom Team sein.
Absolut, absolut. Es ist nicht ganz generisch, was wir tun, sondern sehr konkret. Mhm. Wir helfen hier Personen, ja, wir lösen ein Stigma, wir lösen ein Schamproblem. Das ist, also es gibt eine große Befreiung, wenn man das für sich selber auch als Mehrwert erkennt und einen Mehrwert sieht, ja.
Super. Das hilft. Haben wir denn ansonsten was Wichtiges vergessen? Ich bin zumindest durch mit meinen Fragen für den Moment.
Ich glaube, was ganz spannend ist, und wenn wir diesen Telemedizin-Teil nochmal aufnehmen, ich glaube, was wir auch gelöst haben im letzten Jahr, ist das ja erst gelöst. Wir haben diese Hybridisierung in Richtung der Offline-Welt. Das ist auch ein großes Themenfeld, wo wir sagen, wir können eigentlich viele Dinge online abbilden, aber eben doch nicht alle Teile. Ja? Also es gibt gewisse Diagnosenmöglichkeiten, die sind heute noch online nicht möglich. Ganz extremes Beispiel wäre die Blutabnahme. Ne? Das wird schwierig, venöses Blut online abzunehmen. Als Beispiel.
Wenn man nicht teilen, das heißt, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Aber ein anderes Beispiel, wo es ein bisschen einfacher ist für uns, diesen Connex herzustellen, ist zum Beispiel, wenn der Patient oder die Patientin sagt, ey, ich möchte das gerne in meiner Apotheke um die Ecke abholen. Mhm. So haben wir mit der Noventi-Gruppe eine Kooperation, sind wir eingegangen, dass man unsere Produkte, die verschrieben werden über unsere Plattform, dann eben auch an der Apotheke um die Ecke bei über 8000 Apotheken direkt abholen kann innerhalb von 3 Stunden. Ich glaube, das ist ein erster Blick dahin, wo wir sagen, wir sind kein ergänzendes System oder alternatives System zu bestehen, sondern wir bauen darauf auf und integrieren. Also die Hybridisierung, glaube ich, ist beim Healthcare-System nochmal Spezielles, was wir, glaube ich, so nicht in allen Industrien sehen, die sich digitalisieren.
Also es hat schon so einen kleinen Plattformgedanken auch, ne? Also ihr habt den Kundenzugang und guckt dann, dass irgendwie Partner integriert werden in die Plattform.
Genau. Das ist eigentlich so mit das Spiel nach vorne, richtig.
Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Manuel, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Du weißt ja, wir haben noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere Gäste nochmal bitten, quasi zum Schluss nochmal ihr Lieblingstool vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, ich habe das vorher gelesen und auch genannt bekommen, welche ihr schon alle hattet.
Ja, insofern war es eine ganze Reihe, ne?
Natürlich einige beiden, die ich auch genannt hätte. Ja, das ist nicht ganz so einfach, aber ich wollte es auch nicht ganz platt machen. Also ich bin großer Fan von Scannable und Co., weil mit DocuSign kann man vieles machen, aber manche wollen eine echte Unterschrift. Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Ein echtes Tool, was, glaube ich, auch der eine oder andere, glaube ich, zu schätzen wissen würde, ist das Thema Meltwater. Das nutzen wir in unserem PR-Bereich. Und zwar ist das sehr, sehr präzises News Monitoring. Da gibt es durchaus einige Tools, aber die Besonderheit von dem Tool ist, dass es international übergreifend extrem gut funktioniert und auch als Social Listening Tool funktioniert. Damit können wir eigentlich ziemlich zeitnah aufkommende Fragestellungen zu gewissen Indikationen aufgreifen und damit auch die zugehörigen Begriffe SEO-unterstützend verwenden. Ja, und das ist eigentlich ein Riesenvorteil für uns, dass wir da was machen können. Und ich glaube, das ist für ihn geeignet, der mit PR-Arbeit auf internationaler Ebene irgendwie zu tun hat oder das betreiben möchte.
Ja, ich frage mich gerade, ist das denn bei der PR aufgehängt? Ich habe es gerade parallel mal aufgemacht, ich kenne die gar nicht. Ist das ein Tool, was bei euch die PR-Abteilung nutzt oder wer hat das quasi im Blick?
Genau, primär kam das aus dem PR-Bereich und ist dann übergegangen, dass eben auch Marketing damit arbeitet, aufgrund dieser SEO-Thematik, die damit aufkommt. SEO und SEA natürlich auch, also die Begrifflichkeiten und Co. Wo wir merken, die Diskussion um diese Indikationen gehen in folgende Richtung, das meine ich mit Social Listening, und auf einmal können wir damit auch die Themen besetzen, die sich da im Markt entwickeln, also wo die Nutzer hin diskutieren und hin kommentieren und können darauf eigentlich dann auch reagieren.
Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews.
Manuel, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Ist eine tolle Mission, finde ich, wie gesagt. Ich hoffe, es hört der ein oder andere zu, der auch sagt, der Münchner Arbeitsmarkt passt, also das, was ihr anbietet, passt zu mir quasi in der momentanen Situation. Wir bleiben in Kontakt. Es klingt ja so, als gibt es bei euch immer wieder Neuigkeiten, ne?
Würde mich sehr freuen, Jan.
Ja, mich auch. Bis bald, ne? Ciao, Manuel.
Bis bald. Ciao.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war Dr. Manuel Nothelfer, der Founder von Wellster Health Tech, und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen, vielen Dank, und ansonsten bleibt mir nur, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen, und ich freue mich natürlich, wenn wir uns morgen früh wiederhören. In alter Frische, bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit Moss bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode INSIDER benutzt ihr Moss 2 Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.